Also Indikation für Beatmung ist ein klar. Ne? Immer dann, wenn der Patient nicht ausreichend in der Lage ist, unter einer normalen Atmung eine ausreichende Oxygenierung zu erreichen oder eine Dekarboxylierung, dann kommen wir mit dem Beatmungsgerät eventuell, wenn wir es denn nicht schaffen, mit weniger invasiven Maßnahmen wie Highflow, wir haben es heute schon gehört, das Ganze noch umzudrehen. Also die respiratorische Insuffizienz global, partial, die letztlich eine Indikation für die Beatmung stellt. Und wir haben heute viele, viele Beatmungsmodi an der Hand. Das ist ein Versuch, das Ganze mal so ein bisschen zu strukturieren. So haben wir es für die S3-Leitlinie gemacht. Das ist nicht so ganz selbsterklärend, weil wir in diesem Bereich kontrolliert oder spontan Atmung durchaus auch Modi mit drin haben, die einfach nur auch eigentlich als kontrolliert empfunden werden, aber quasi, wo der Patient noch triggert und insofern noch ein gewisser Halt ist. Aber das wäre quasi so der Versuch, quasi diese Beatmungsmodi in kontrollierte, in Spontanatmung zulassen oder unterstützende Verfahren, in hybride Verfahren oder spezielle Modi zu unterteilen. Und alle haben ihre immanenten Probleme, alle Modi. Und vor allen Dingen können sie alle das tun oder verursachen, was wir so fürchten. Bei vielen wissen wir es. Ventilator-assistierte Pneumonie, das heißt also Pneumonie in der Folge einer häufig invasiven Beatmung. Ventilator-induced Lung Injury, also der direkte Schaden, die Auswirkungen auf die Lunge. Und Ventilator-induced diaphragmatic dysfunction, VIDD, noch nicht ganz so lange mit im Geschäft als Entität. Und zusätzlich halt auch Patient-Ventilator Asynchrony, PVA. Und diese PVA, diese Asynchronitäten, die können sich ja sowohl auf die Lunge auswirken, als auch auf das Zwerchfell und letztlich zur Prolongierung, zum Weaning-Versagen mit beitragen. Und warum das so ist, darauf kommen wir jetzt noch zu sprechen. Idealerweise sollten Patient und Beatmungsgerät in Harmonie miteinander arbeiten. Und auch wenn das hier erstmal ganz harmonisch aussieht, so sollte das beim Turmspringen eigentlich nicht sein. Die beiden haben sich komplett desynchronisiert. Und das ist halt das, was wir bei der Beatmung idealerweise nicht wollen. Es gibt verschiedene Formen und es gibt vor allen Dingen eine nicht zu vernachlässigende Rate von Asynchronien. Also PVA, ein Viertel aller Patienten haben eine relevante bis schwere Interaktionsstörungen zwischen Patient und Beatmungsgerät. Median 3,4 für die gesamte Beatmungszeit. Und hier ist das auch nochmal aufbearbeitet worden. 93% zeigten hier in einer kurzen Untersuchung, insgesamt über 90 Minuten, zeigten mindestens ein Ereignis einer Asynchronität, einer veränderten oder nicht idealen Interaktion zwischen Beatmungsgerät und Patienten. Also, das ist, ich will nicht sagen die Regel, aber extrem häufig. Und die Ursachen für eine schlechte Synchronisation, die sind vielfältig. Also es kann das Beatmungsgerät sein. Wir haben einfach ein Beatmungsgerät, was nicht State of the Art ist, nicht ausreichende Triggersensibilitäten, langsam oder unsensibel reagierende Ventile, eine unzureichende Flusscharakteristik, ein unzureichender Flow, den das Beatmungsgerät anbietet. Das Equipment, was wir dranhängen, wir haben es heute schon gehört, die HMEs, die ihre Widerstände haben, Länge der Beatmungsschläuche, Toträume, die wir schaffen, all das trägt quasi dazu bei, dass es am Ende zwischen Patient und Beatmungsgerät nicht so gut klappt. Beatmungsgeräteeinstellung, hoher Druck, hoher Piep, schlechte Trigger führen wiederum natürlich zu einer Desynchronisation oder diesem Problem. Der Beatmungsmodus selber ist unterschiedlich gut, was die Synchronisation zwischen Patient und seinem Wünschen, seinem Atemantrieb und dem, was das Beatmungsgerät leistet, abbildet. Und wir haben natürlich auch den Patient. Anaerobe-Sedierung, tiefe Sedierung macht quasi doch verstärkt Synchronisationsprobleme. Die Indikation für die maschinelle Beatmung, der COPD-Patient oder das ARDS, haben hier eine unterschiedliche Charakteristik der Schweregrad und aber auch Atemantrieb und Regulation, die wir beeinflussen. Also vielfältige Ursachen, die diese Interaktion mit dem Beatmungsgerät schwierig erscheinen lassen. Und man kann das, wenn man die Inspirations- und Expirationsphasen sich anschaut, in verschiedene Teile unterteilen, wo diese Synchronisationsprobleme auftauchen. Also wir haben die Triggerphase, also da, wo der Patient quasi die Unterstützung durch das Beatmungsgerät auslöst. Und ich habe das mal auf Englisch ganz bewusst gelassen, weil das ist so die Terminologie, die man da immer auch hat. In der Triggerphase finden sich ineffektive Atemzüge eine verzögerter Beginn des Beatmungsgerätes, Auto-Triggering, also das Beatmungsgerät reagiert gar nicht auf den Patienten, Double-Triggering, mehrfache Triggerung in einem kurzen Zeitkontext oder auch Reverse-Triggering. In der Phase 2, also wenn wir in die Inspirationsphase, in die Unterstützung gehen, auch hier wieder natürlich Probleme, die da auftreten, zum Beispiel, dass der Fluss nicht ausreicht, dass die Geschwindigkeit, mit dem der Assist, den das Beatmungsgerät liefert, nicht ausreicht und dadurch wiederum Patienten-Ventilator-Interaktionen verloren gehen. Die Übergangsphase, das sogenannte Late-Cycling, das ist die Phase, wo wir in die Inspiration gehen wollen, wo das Beatmungsgerät eigentlich merken soll, jetzt ist aber mal Inspirationsphase zu Ende. Auch hier gibt es Cycling-Probleme, das heißt, nicht selten geht es zu spät in die Expiration und folgt quasi der Patientenphase, dem Ende der Inspirationsphase nicht. Und dann gibt es auch noch die Expirationsphase. Und wenn die quasi verkürzt ist, dann haben wir auch eine Interaktion. Und worin mündet das? Relativ zu kurze Expirationsphase? Idee? Intrinsic Peep, ne? Also eine Überblähung, eine Flusslimitation, die Sie am Beatmungsgerät sehen, das Flusssignal kommt gar nicht auf Null. Also auch das im Grunde genommen ein Interaktionsproblem. Das ist natürlich der Patient, der mit seiner Obstruktion da liegt und genau dieses Problem auch produziert, aber am Ende ist es natürlich ein Interaktionsproblem zwischen Beatmungsgerät und Patienten. Und das kann man sich anschauen, verschiedene Probleme hier der Synchronisation und es häufig sehen wir das gar nicht am Beatmungsgerät, was da eigentlich das Problem ist. Und es wird interessant, wenn man sich Zwerchfell, EMG-Signale dazu anschaut, weil auf einmal wird klar, was passiert da eigentlich. Oder man merkt, dass wir ein Problem haben. Auto-Triggering, Fluss, Druck, Signal. Und hier sehen Sie das Zwerchfell-Signal. Das heißt, da sind Atemzüge quasi vom Beatmungsgerät detektiert oder werden ausgelöst und auf der Patientenebene findet sich überhaupt kein Inspirationssignal. Also, kardiale Oszillationen können das machen. Premature Cycling, also zu früh in die Expiration. Sie sehen hier ein Inspirationssignal und das Beatmungsgerät, das hört viel zu früh auf. Stresst natürlich. Ich will noch einatmen, ich kriege eine Unterstützung und auf einmal bricht die ab. Ne? Ineffective Efforts, also hier. Da sehen wir hier einen Atemzug, aber der wird gar nicht beantwortet. Man sieht das manchmal hier an so leichten Kurvenveränderungen auf der Fluss- oder auf der Druckkurve. Das heißt, hier ein Teil der Inspirationsbemühungen wird gar nicht unterstützt vom Beatmungsgerät. Double Triggering, auch nochmal eine spezielle Sache. Das heißt also, Sie haben hier einen Atemzug und das Beatmungsgerät geht in die Expiration und geht gleich wieder in die Inspiration. Gehen wir gleich noch drauf ein. Late Cycling, Ineffective Triggering. Also hier viel zu spät geht das Beatmungsgerät in die Expiration. Der Patient ist längst fertig und das Beatmungsgerät verbleibt quasi in der Inspirationsphase. Also das verschiedene Formen der Asynchronität. Double Triggering sehen Sie nicht so selten. So ein Kamelhöcker am Beatmungsgerät als Problem. Und dann müssen wir überlegen, was ist denn das jetzt eigentlich? Wo kommt das denn her? Und es gibt halt verschiedene Ursachen. Es kann das Beatmungsgerät sein. DTV, also Ventilator, dann ist die Abstimmung zwischen den Beatmungsgerätefrequenzen und der Patientenfrequenz manchmal nicht harmonisch. Man muss eventuell die Inspirationsphasezeit verlängern. Manchmal ist es einfach eine Alarmgrenze, die sie aktiv gesetzt haben. Das heißt, das Beatmungsgerät geht zu früh, weil Drücke erreicht werden, in eine Expiration über und detektiert quasi noch den gleichen Atemzug wieder und schiebt eine Inspiration nach. Und es gibt aber auch patientenseitig Gründe dafür, häufiger zu sehen bei Patienten mit kurzer Inspirationszeit, hohem inspiratorischen Effort, höherem Piep, höherer Druckunterstützung und späten expiratorischen Triggern. Und dann haben Sie halt diese verschiedenen Formen des Double Triggering. Und die Autoren hier haben quasi versucht, über die Analyse der Flusscharakteristik und Druckcharakteristik, also wie schnell wird hier quasi ein Abfall erzeugt, diese verschiedenen Triggerursachen quasi zu detektieren und konnten hier halt zeigen, dass man ganz gut trennen kann zwischen einem Patienten-initiierten Double Trigger und einem, der durch ein Beatmungsgerät oder durch einen Auto-Triggering erzeugt wird. Also Blick auf die Flusskurve und Druckkurve kann hier helfen, das zu detektieren. Eine spezielle Form ist das Reverse-Triggering. Und das wird häufig oder wird in der Regel ausgelöst durch eine Zwerchfellkontraktion, die eigentlich erst durch das Beatmungsgerät durch die Inspirationsphase erzeugt wird. Also eine Reaktion auf die inspiratorische Druckunterstützung oder Verabreichung eines definierten Volumens. Und das ist eine Form, die wir häufig gar nicht wahrnehmen. Das sieht nämlich ganz schick aus. Wenn Sie aufs Beatmungsgerät gehen, sehen Sie eine Druckkurve, Flusskurve, und das sieht eigentlich auf den ersten Blick alles ganz harmonisch aus. Und nur wenn man Zusatzinformationen bekommt oder die Kurven analysiert, dann wird es vielleicht deutlich. Und das führt zu sogenannten Entrainment, das heißt, da findet ein Breath Stacking, also einen Einschluss von Volumen oder eine zulässige zusätzliche Volumenverschiebung statt auf die Inspirationsphase, die das Beatmungsgerät erzeugt hat. Die klinische Relevanz, die ist noch ein bisschen unsicher, aber wir können uns einiges dazu ableiten, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Wir finden dann sogenannte Pendelluft, das heißt, da werden Volumina auf pulmonaler Ebene verschoben zu regionalem Stress und möglicherweise zu einem ventilatorinduzierten Lungenschaden. Und das sind solche Kurven, das ist auch hier nicht so ganz eindeutig. Wenn Sie ja mal schauen, dann sehen Sie hier sogenannte Reverse Trigger. Und man kann es bei der Druckkurve ja allenfalls sehen, dass das bei einer Volumenkurve, wo sie normalerweise hinten noch diese Plateauphase haben, dass sie abgebrochen ist. Da wird quasi vom Patienten nachgezogen. Und das ist das, was man vielleicht an der Druckkurve sieht. Und hier sehen Sie in der Flowkurve einen deutlichen Abfall hier in dem Signal bei dem normalen im Vergleich zu hier diesem Abbruch bei der Reverse-Triggering. Problematik. Das sieht man hier auf der rechten Seite auch nochmal. Hier sehen Sie Druckkurven, Flusskurven und Sie sehen hier das Beatmungsgerät, was einen Druck erzeugt und dann kommt hier quasi noch ein Hubbel dazu und was Sie hier sehen, ist ein Zwerchfellsignal, also aus einem modernen Beatmungsmodus NAVA herausgerechnetes Signal, elektrische Aktivierung und Sie sehen, dass dieser Start, das ist eigentlich der Start der Inspiration, viel später ist als der Atemzug, den das Beatmungsgerät initiiert. Das heißt, es ist eine Reaktion auf den Atemhub des Beatmungsgerätes. Das ist nicht so ganz neu, diese Erkenntnis, dass es sowas gibt. Hier eine Publikation aus den 80er Jahren und da haben die das hier quasi schon darstellen können im Experiment und zeigen können, auch hier wiederum Inspirationsphase und Zwerchfellsignale, die zeigen, dass es eigentlich quasi reverse ist. Das heißt, die Inspirationsphase, die hier induziert wird, quasi nicht übereinstimmt mit der Inspirationsphase des Beatmungsgerätes, sondern genau in der Expirationsphase eigentlich zu liegen kommt. Hat das alles eine Relevanz? Synchronisation, oder? Das ist irgendwie Spielerei, diese Detailkurven anzuschauen. Und es gibt halt zunehmend Daten, die zeigen, ja, das ist ein Problem. Und hier gibt es Daten von Witt aus 2009 und er hat sich mal 60 Patienten angeschaut und konnte zeigen, dass die Patienten, bei denen eine Synchronisation schlecht war in diesen ersten 24 Stunden, dass die eine deutlich längere Beatmungsdauer hatten, eine längere Liegedauer und eine erhöhte Krankenhausliegedauerzeit auf der Intensivstation. Das heißt, Synchronisation spielt eine Rolle, wobei halt immer die Frage ist, ist das Ei oder die Henne? Also sind die Patienten, die schlecht synchronisieren, die krankeren, die schlechteren Patienten, was die Physiologie angeht oder die Probleme zum Beispiel postoperativ, oder ist die Synchronisation, also die schlechte Interaktion zwischen Patient und Beatmungsgerät, das, was die verlängerte Zeit auf der Intensivstation und die Beatmungsdauern beeinflusst? Es gibt eine Folgestudie von Blanche aus 2015 und der hat sich den ganzen Intensivaufenthalt einmal angeschaut hier über die Tage und hat quasi sich die Mühe gemacht, die ganze Zeit zu schauen, wie ist denn das mit der Interaktion mit Patient und Beatmungsgerät und hat hier die Ereignisse auch aufgezeichnet, also Asynchrony-Indizes gebildet und konnte wiederum zeigen, dass Patienten, die eine höhere Rate haben, in dem Fall so ein Synchronisationsindex größer 10, eine kleine Gruppe, dass bei diesen Patienten die Liegedauer erhöht war und aber auch die Sterblichkeit erhöht war. Also es sind schon Zeichen dafür, dass wir uns darüber Gedanken machen müssen, dass Patient und Beatmungsgerät gut miteinander klarkommen und das bei Amos geht, wirklich das tut, was wir von dem Patienten wollen. Weil die Folgen sind relevant. Eine ineffektive Beatmung, und das ist es, was wir quasi bei so einer fehlenden Synchronisation letztlich haben, erhöht die Atemarbeit, erschöpft die Atemmuskulatur. Wir kriegen möglicherweise eine dynamische Überblähung. Wir haben einen Patienten, der fightet, der mit dem Beatmungsgerät einfach nicht klarkommt. Das führt wiederum häufig im Weaning dazu, dass Patienten dann erstmal wieder tiefer sediert werden. Und wir haben letztlich dadurch auch häufig eine erhöhte Gabe von Sedativa und Opiaten, die Dysfunktion von Atemmuskulatur, eine Verschleierung von Weaningbarkeit bei den Patienten und damit, wie gesagt, prolongierte Beatmung. Also ein Problem, was eine Relevanz hat. Und wir können beatmungsinduzierte Lungenschäden damit erzeugen. Und wir bekommen, wie gesagt, die besagten Probleme bei der Entwöhnung. Effort, auch das ist eigentlich eine Frage von Synchronisation. Ist quasi das, was ich mit dem Beatmungsgerät erreiche, ist das mit dem in Einklang mit dem, was der Patient will? Und habe ich einen hohen Effort? Ist aufgrund einer fehlenden Synchronisation, was wir häufig sehen, also ein Beatmungsgerät ist nicht in Phase mit dem Patienten, In- und Exploration passen nicht zusammen, der Patient gerät unter Stress, atmet mehr, dann haben wir möglicherweise ein Riesenproblem. Gerade bei Patienten, wo die Lunge schon geschädigt ist. Und hier sieht man, was passieren kann, wenn man Spontanatmung und schweren Lungenschaden hat. Das sind Esophagussignale. Da haben wir heute ja schon was von gehört beim Thema transpulmonalen Druck. Und Sie sehen hier Patienten mit Lungenschaden einmal mit schwerem Lungenschaden und Spontanatmung, einmal mit leichterem Lungenschaden. Und Sie sehen hier in diesem Fall, wie diese Ausschläge des Esophagusdrucks halt deutlicher werden, als das bei der ohne Spontanatmung hier der Fall ist oder bei milden Schaden. Das heißt, wir haben am Beatmungsgerät einen Patient, der massiv reinzieht und insofern seine Lunge möglicherweise weiter schädigt. Und das kann ein Problem sein und wurde auch experimentell gezeigt, dass wenn man genau das hat, diese Gruppe schwerer Lungenschaden und hoher Atemantrieb, viel Spontanatmung, dann sieht die Lunge am Ende so aus. Das heißt, wir machen unsere Lunge de facto kaputt. Und das kann auch ein Problem beim Reverse Triggering sein. Ne, stellen Sie sich vor, das Beatmungsgerät gibt einen von Ihnen eingestellten lungenprotektiven Atemzug rein. Und jetzt kommt der Patient auf die Idee, doch einfach auch mal mitzuatmen und zieht quasi auf den Zug drauf. Was passiert denn da auf pulmonaler Ebene? Und was hier Yoshida beschrieben hat, ist das sogenannte Pendelluftphänomen. Wir gucken wieder auf diese Kurve und Sie sehen hier wiederum Atemwegesdrücke. Und in diesem Fall haben die Autoren mittels elektrischer Impedanztomographie, das heißt, sie haben sich eine Schicht in der Lunge rausgesucht und geguckt, was passiert auf regionaler Ebene mit der Ventilation. Und die konnten zeigen, dass im Vergleich zu diesem kontrollierten Atemzug, wenn diese schwere Spontanatmung dazukommt, dass quasi es zu regionalen Umverteilungen von Volumen kommt. Das Beatmungsgerät steht ja und dann wird quasi nachgezogen und Volumen verschoben. Und sie kriegen quasi eine Verschiebung von Tidalvolumen hin in die abhängigen Lungenareale und erzeugen dort auf dieser regionaler Ebene möglicherweise einen zusätzlichen Stress, Dehnungsstress, Volumenstress, der diese Lunge dann entsprechend schädigen kann. Also hier auch nochmal so eine Verteilung, das sieht man hier von Dorsal nach Ventral, diese drei Zonen, wie sich hier von der kontrollierten, wenn Sie das Signal sehen, zur Spontanatmung, letztlich auch Volumina, das Delta quasi verändert. Sieht man hier nochmal das Reverse Triggering, das ist auch aus dieser Studie, also nochmal ein Reverse Trigger, das heißt, der Atemzug kommt eigentlich später, es kommt erst der kontrollierte und dann wird quasi noch ein Atemzug induziert und hier der lokale Stress einmal in den nicht, also vorne, bei einem auf dem Rücken liegenden Patienten, vorne liegenden Lungenarealen und in den abhängigen Lungenarealen. Und das ist dieser Reverse-Trigger-Effekt. Das ist das zusätzliche an Volumen, was hier auf einmal in diese Region reingeschoben wird, im Vergleich zu diesem kontrollierten Atemzug, ohne dass so ein Reverse-Triggering stattgefunden hätte. Also ein deutlich höheres Volumen. Und was haben die gemacht? Ganz interessant, die haben einfach mal modelliert und geguckt, was heißt das denn in Bezug auf das Tidalvolumen, was da regional in dem Moment appliziert wird. Und die konnten halt zeigen, indem sie im Grunde genommen dieses Delta des Atemzuges, der Esophagus, Druckbewegung letztlich mit einbezogen haben, dass dieses Volumen letztlich einer Beatmungsgeräteeinstellung entsprechen würde für diese Region von 15 Milliliter pro Kilogramm ID Bodyweight. Das heißt, wie beatmen wir normalerweise bei so einem schweren ADS-Patienten? 6, das ist 6, 6 sagt, 6, gerne 6, vielleicht sogar eigentlich 4. Genau das. Das heißt, auf einmal sind wir wieder bei Tidalvolumina, die wir eigentlich seit den 80er Jahren in dieser Lungenregion, in dieser Phase eigentlich gar nicht so gerne mehr sehen wollen. Also was lernen wir? Das, was wir alle kennen, lungenprotektive Beatmung macht Lunge schlecht, macht Outcome schlecht. Hier nochmal für verschiedene Variablen, also Plateaudruck, wenn der höher geht, dann steigt die Sterblichkeit. Driving Pressure, eine andere Methode, sich der Lunge zu nähern, wenn die zu hoch sind, steigt die Mortalität, Spitzendrücke. All das wissen wir und haben wir im Alltag längst hoffentlich breit implementiert im Rahmen dieser lungenprotektiven Beatmungskonzepte. Synchronität greift genau diese Probleme natürlich auch wiederum auf, indem halt lokal Druck- und Volumenveränderung induziert werden und wir hier möglicherweise regionale Überdehnung, regionalen Stress auf diese Lungenareale haben oder auch ein alveoläres Cycling auf und zu erzeugen, was wir bei so einem Patienten nicht wollen. Und es wirkt sich möglicherweise nicht nur auf die Lunge auf, sondern auch das Zwerchfell. Wir wissen ja mittlerweile, dass es verschiedene Aspekte gibt, die das Zwerchfell schädigen. Wir haben dann meistens ja Patienten in einem komplexen Prozess, Sepsis, zum Beispiel als mit inflammatorischer Reaktion, Einfluss auf die Proteinsynthese. Da haben wir noch kontrollierte Beatmung dazu, das heißt Phasen, wo das Zwerchfell lahmgelegt wird. Und wir haben es heute schon gehört, so ein Zwerchfell, das muss arbeiten und atrophiert relativ schnell, wenn wir es nicht bewegen. Und dann kommt halt auch noch mechanischer Stress dazu und Synchronisation erzeugt solche regionalen Stress. Und am Ende haben wir halt ein Zwerchfell, was darunter leidet, atrophiert und lange braucht, um sich von so einer Phase zu erholen. Also das nochmal die verschiedenen Ursachen. Da stellt sich natürlich die Frage, was machen wir denn damit? Wie gehen wir damit um? Und all die einzelnen Ursachen können wir natürlich unterschiedlich adressieren. Und leider müssen wir rein in die Thematik. Es geht schon damit los, dass wir uns fragen müssen, ob denn das richtige Beatmungsgerät am Patienten steht. Das ist schon eine etwas ältere Untersuchung aus 2009, so ein Benchmark. Und wir brauchen jetzt gar nicht gucken, welches Beatmungsgerät hier besser oder schlechter ist. Was ich Ihnen nur zeigen will, ist, dass es einfach Unterschiede gibt. Das ganz wesentliche, unterschiedliche Performance, die Beatmungsgeräte zeigen, zum Beispiel was Delays, also die Reaktionszeit auf eine Inspirationsbemühung angeht, was die Pressurization, also den Druckaufbau, das Bereitstellen eines Zieldruckes, den Sie zum Beispiel bei der assistierten Beatmung einstellen wollen, erreichend angeht, oder aber auch was die Resistance, die Widerstände im System oder das Off-Cycling angehen. Das heißt, wir haben hier teilweise Riesenunterschied, allein schon, wenn wir nur auf diese Delays angucken. Und das ist relevant. Ne? Also 200, 250 Millisekunden Delay heißt bei einem Patienten, der mit 30 Atemfrequenz vielleicht gerade unterwegs ist, dass ein Viertel seiner Inspirationszeit gar nicht unterstützt wird. Ein Viertel zieht da ein und das Beatmungsgerät hängt da noch und wartet auf einen geeigneten Reiz, ein Go. Also Wahl des Beatmungsgerätes. Und dann können Sie vier verschiedene weitere Dinge tun. Spontanatmung unterstützen einerseits. Also frühe assistierte Beatmungsformen, um hier auch die Patienten auch schnell wieder quasi zu wienen, also frühen Stellenwert von Spontanatmung in der frühen Phase, Synchronität, Beatmungsgerät quasi modifizieren, einstellen, Sedierungsmanagement, ich habe es gesagt, früh raus, Daily Wake-up, all das kann dazu beitragen, dass die Interaktion durchaus verbessern. Und das nehme ich eigentlich nur, um zu sagen, ne, wenn wir Patienten in der Sepsis haben, im Schock, dann entschließen sich die meisten dazu, ein erweitertes hämodynamisches Monitoring einzunehmen. Das gehört auch, was das Erweiterung von Beatmungsmonitoring angeht, an den Patienten, der schwierig zu beatmen ist. Das heißt, da wo wir sagen, ach na, jetzt ist das Noradrenalin hoch, jetzt geht mal ein Pico rein oder vielleicht braucht man einen Pack, sollte beim beatmeten Patienten auch immer wieder die Frage aufkommen, muss ich hier mein Monitoring erweitern? Brauche ich Informationen, um diesen Patienten besser zu verstehen? Oder bin ich zufrieden mit dem, was ich tue? Und das Erste, was ich tun muss, ist hingucken. Also man sieht hier in diesem Review, dass quasi Synchronität zunehmend ein Problem ist, dass das detektiert wird. Das liegt natürlich erstmal daran, dass auch Leute da eher hingucken und Studien machen, aber einfach auch die Probleme, diese verschiedenen Formen der Asynchronitäten halt überhaupt mal erfasst werden. Das muss bloß noch ins Bett kommen. Das heißt, sie müssen ihre Flüsse und Drücke am Patienten anschauen und gucken, ist das synchron? Hand auf den Thorax, ne? Hand auf den Bauch, fühlen, tasten, gucken, wie funktioniert der Patient eigentlich unter dem jeweiligen Beatmungsmodus. Und ist das quasi alles miteinander in Phase? Und dann können Sie das Beatmungsgerät optimieren. Ich habe ganz bewusst eine NIF-Studie mit reingenommen, weil unter nicht-invasiver Beatmung ist das fast noch eklatanter, weil durch das Interface die Interaktion eher noch stärker eingeschränkt, also beeinflusst wird. Und je nachdem, was Sie haben, in den Flusssignalen, in den Drucksignalen, Zeichen für Auto-Triggering, also Inspiration ohne Inspirationsbemühungen des Patienten, Reduzieren von Leckage, Arbeiten mit der Triggersensibilität, eventuell ein bisschen reduzieren. Aber die Leckage, ein ganz wesentlicher Punkt. Ineffektive Inspirationsbemühungen, Arbeiten mit der Druckunterstützung, in- und expiratorische Trigger und Piep hinterfragen, verspätetes Cycling off, also der späte Wechsel in die Expiration, auch da wieder bei NIF an Leckage decken. Beim invasiven Beatmungsmodus die Off-Cycling-Kriterien überprüfen, geht das Beatmungsgerät zu spät in die Expiration? Wie sieht es mit den maximalen Inspirationszeiten aus? Verfrühtes Cycling off. Auch da wieder gucken, was macht die Flusskurve, Titration des Expirationsträgers und natürlich auch gucken, haben wir ein Zeichen für einen intrinsischen Piep? Können wir den durch Piep-Variation beeinflussen oder müssen wir an Atemzeiten, an Atemzeitverhältnissen diese adjustieren, um hier ein bisschen noch was rauszuholen bei den Patienten, was quasi die expiratorische Flusslimitation angeht? Verspätet das Off-Cycling? Was macht das mit dem Patienten? Das Beatmungsgerät sieht nicht, dass der Patient fertig ist. Gibt zwei Möglichkeiten. Entweder fängt der Patient an, dagegen zu kämpfen und zwingt das Beatmungsgerät in den Wechsel. Oder aber, und das ist viel häufiger, der Patient lässt sich überblähen. Und sie erzeugen im Grunde genommen mit so einer Einstellung schon einen möglichen Lungenschaden. Wir haben das mal am Modell durchgespielt, für invasiv, für nicht invasiv. Und man sieht hier das Verändern des Off-Cyclings. Das heißt, unter Druckunterstützungsbeatmung ist es ja immer der Abfall auf einen prozentualen Anteil des Spitzenflusses in der Regel. Und Sie sehen hier, wie das Verändern des Off-Cyclings hin zu einem früheren Wechsel quasi zu einer guten Synchronisation führt, dann aber auch wieder zu einer Desynchronisation, weil zu früh. Aber das ist das Wesentliche. Wie ist denn Ihr Beatmungsgerät eingestellt, wenn Sie es anmachen? Weiß das einer von Ihnen? Die Force-Settings sind so bei 20-25%. Das ist fast bei keinem Patienten ideal. Vielleicht bei einem ARDS-Patienten, aber bei einem COPD-Patienten never ever. Das heißt, da müssen Sie automatisch, so machen wir das, wir drehen direkt diesen Wert auf 35% hoch. Immer eigentlich zu spät. Früher waren sie sogar bei 5% ganz spät in die Exploration gegangen. Wie gesagt, die Four bei Ihnen dürfte 20-25% sein. Haben Sie einen COPD-Patienten, müssen Sie den Knopf hochdrehen und in ein frühes Cycling gehen. Monitoring erweitern. Ich bin Fan von Zwerchfellsonden, also von der NAVA-Sonde, aber auch vom Esophagus-Sonde bei Patienten im ARDS, aber auch beim Weaning, um die Patienten besser zu verstehen. Auf einmal kriegt man halt ein Signal mit rein, um quasi neuromuskuläres Coupling zu sehen. Wie funktioniert denn das eigentlich? Kann der Patient, was er an Träger gibt, kann er das in Tidalvolumen umsetzen? Oder ist er eigentlich nicht in der Lage dazu? Und da kann man halt viele, viele Erkenntnisse gewinnen. Zum Beispiel hier übermäßige Entlastung. Nicht selten. Nicht selten sind Ihre Patienten viel zu hoch unterstützt, gerade in der assistierenden Druckunterstützung Beatmung. Das sehen Sie hier gar nicht oben, wenn Sie sich eine Flusskurve oder eine Druckkurve anschauen. Das sehen Sie erst, wenn Sie reinschauen in den Patienten. Und da sehen Sie auf einmal so ein Signal, ist hier eigentlich gar nicht da. Das ist das Zwerchfell-Signal. Und das ist bei ausgehend von einer definierten Druckunterstützung auf 50% reduziert, auf 150% hochgestellt. Und Sie sehen hier, und das ist aber die wichtige Information, Sie haben möglicherweise eine druckunterstützte Beatmung. Sie haben das Gefühl, der Patient triggert das, der wird assistiert beatmet. Gucken Sie auf die Zwerchfellebene, finden Sie möglicherweise gar keine reguläre, normale Inspirationsphase. Das ist Screenshots aus dem Beatmungsgerät. Hier sehen Sie eine Druckkurve. Und hier ist in dem Fall für diesen NAVA-Modus, also dieses Zwerchfell-Signal dargestellt. Und das ist quasi auch als Schattenkurve hier hochprojiziert. Und nochmal aufgezeigt, was passiert, wenn Sie das Off-Cycling am Beatmungsgerät ändern. Das ist also quasi nur Monitoring, das ist nicht NAVA-Modus, sondern einfach nur diese Information nehmt. Und Sie sehen, wie hier bei 5%, wie lang hier diese Inspirationsphase ist und rechnerisch die Inspirationsphase des Patienten längst hier beendet ist. Und wenn Sie das Off-Cycling langsam umstellen unter einer konventionell assistierten Beatmung, sehen Sie, wie irgendwann Inspirationsphase und dieses Zwerchfellsignal quasi deckungsgleich sind. Ja, also das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, solche Signale zu verwenden, um sein Beatmungsgerät nachzustellen. Und fürs Weaning ganz interessant, weil Sie, wenn Sie zum Beispiel trakeotomierte Patienten haben, die Sie disconnectieren, was sind denn Ihre Kriterien, um einen Patienten wieder ans Beatmungsgerät zu nehmen und zu sagen, der konnte das nicht mehr, der hat es nicht geschafft? Wovon machen Sie es abhängig? Tobi-Kriterien, ne? Wird tachypnoisch, Schweiß auf der Stirn, Sättigung ist nicht mehr so toll. Wenn Sie so ein Signal haben, dann merken Sie möglicherweise, dass das hier viel früher losgeht. Klar, wenn Sie auf das Zwerchfell gucken, dann wird er erstmal, wenn er es zunehmend nicht mehr schafft, sein Tidalvolumen, sein Atemminutenvolumen zu generieren, wird er nachschieben. Dann wird der Atemantrieb steigern und Sie sehen hier auch eine Zunahme des Zwerchfellsignals. Und irgendwann kommt der Schweiß auf die Stirn und irgendwann bricht auch die Sättigung ein und das CO2 geht hoch, aber das ist eigentlich fair. Da sind Sie viel zu spät. Gerade bei Patienten, die schwierig von der Beatmung zu entwöhnen sind, wo Sie genau hingucken müssen, wie viel der kann und wo Sie sukzessive quasi den Patienten vom Beatmungsgerät wieder trennen müssen und ihn trainieren müssen, erzeugen Sie möglicherweise rezidivierende Versagerraten und nicht jeder dankt Ihnen das. Und hier sieht man ganz gut, dass die Patienten, die in Failure hatten, die es am Ende nicht geschafft haben, hier deutliche Anstiege quasi haben und dann intrinsischen Piep Anstieg haben und dann, wie gesagt, dieses Zwerchfellsignal auch steigt. Reine kontrollierte Beatmungsverfahren, gerade mit Blick auf Patienten-Ventilator-Interaktion, eigentlich nur, wenn nötig. Es gibt verschiedene Daten, die halt zeigen, hier nochmal von Thiel aus 2009, der gezeigt hat, dass kontrollierte Beatmung, wie gesagt, eine deutlich höhere Rate hat von Asynchronien, ineffektiven Triggern und Double-Triggern im Vergleich zu einer assistierenden Beatmung. Und das hatte ich schon gesagt, wir haben natürlich auch den Einfluss der kontrollierten Beatmung auf das Zwerchfell. Wir erzeugen Atrophie innerhalb kürzester Zeit. Das sind hier einzelne Patienten, die da mal untersucht wurden, wie schnell quasi das Zwerchfell an Muskelkraft verliert in wenigen Tagen. Diaphragmatic Thickness ist hier sonografisch bestimmt worden. Und wir haben halt auch die Kraft, die Entwicklung des Zwerchfells, die hier schon 2004 einmal untersucht wurde, die sich unter kontrollierten Beatmungen deutlich negativ quasi entwickelt im Vergleich zu assistierenden Beatmungsverfahren. Ideale Beatmungsmodi würden das natürlich aufgreifen und sagen, ja, ich gucke immer, dass ich in Synchronisation mit meinem Patienten bin, keine Probleme hinsichtlich Triggerung und Off-Cycling und eigentlich immer nur das gebe, was der Patient gerade braucht, ihn unterstützend und das Ganze noch lungenprotektiv, das wäre so das, was wir uns eigentlich wünschen. Und wie gesagt, wir müssen hingucken, auch hier nochmal so ein Beispiel. B-Vent, also APRV, BPAP, je nachdem, was für ein Beatmungsgerät Sie verwenden. Sie haben also eine druckkontrollierte Beatmung, bei der auch spontan geatmet werden kann, zwischengeatmet werden kann. Aber ob das gut ist, was hier gerade passiert, also Sie haben hier einen kontrollierten Druckwechsel und da unten, was der Patient macht, hat damit reichlich wenig zu tun. Der findet das gut oder nicht gut und wir müssen uns wieder vorstellen, wie verhält sich das denn, was Volumenverschiebung angeht, auf regionaler, pulmonaler Ebene, wenn der Patient hier irgendwo mal dazwischen atmet oder auch nicht und wieder kontrolliert beatmet wird. Also es ist zumindest etwas, wo man hinschauen muss, überlegen muss, geht das noch, geht das nicht, muss ich einen anderen Beatmungsmodus wählen, ist das ideal, unabhängig davon, ob sie eher bei den konventionellen Beatmungsformen bleiben oder nicht. Das nochmal so ein Beispiel, auch wieder der Blick auf dieses Signal. Sieht schick aus, druckunterstützte Beatmung, 10, 5er Piep. Hier oben, wenn Sie sich die Kurven angehen, sehen, sieht das eigentlich ganz in Ordnung aus. Da unten nix. Das war eine Patientin im prolongierten Weaning. Schwere Zwerchfelldysfunktion und assistiert beatmet. Und man könnte sagen, Mensch, aber wie gesagt, auf Zwerchfell eben nichts. 2-3 Minuten später, in dem Fall umgestellt auf so einen Modus, der genau dieses Signal aufgreift und zur Beatmung letztlich verwendet, sehen, auf einmal kommt das Zwerchfell. Und es ist wirklich genau dieser Zeitwechsel gewesen. Wenige Minuten danach sehen Sie auf einmal ein Zwerchfellsignal da und wieder umgestellt, wieder auf so eine assistierte, pneumatisch, aber nicht Zwerchfellsignale aufnehmende Beatmung sehen, wie das Signal hier auf einmal wieder verschwindet und das bei nicht exorbitanten hohen Druckunterstützungen oder Piep und irgendwann ist es wieder weg. Also sehen quasi kurzer Wechsel, Modi, dass auf der Patientenebene, auf Zwerchfellebene möglicherweise gar nicht viel passiert, obwohl sie denken, dass das der Fall ist. Das heißt, ja, moderne Beatmungsverfahren sind hier überlegen, was Synchronisation zwischen Patient und Beatmungsgerät geht. Das gilt zum Beispiel auch für Proportional Assist Ventilation. Hier sieht man Synchronisation unter Pressure Support. Alles nicht auf einer Linie. PAF ist aufgrund der Technik dieses Modus halt in der Lage, besser zu synchronisieren, als das unter konventioneller pneumatischer Beatmung der Fall ist. Und es gibt halt auch Meta-Analysen, die das mittlerweile bestätigen. Das heißt, solche proportionalen Beatmungsverfahren erzeugen eine bessere Synchronisation zwischen Patient und Beatmungsgerät, als das mit diesen konventionellen älteren Beatmungsmodi der Fall ist. Noch ein Satz zu dem Reverse Triggering. Weil das kriegen Sie möglicherweise durch Synchronisation nicht behandelt. Es ist ja die Reaktion auf einen Reiz mit verschiedener Ursache und das kann direkten Zwerchfellschaden machen. Und hier sehen Sie, was passiert. Das ist wieder so ein Reverse-Triggering, wo relaxiert wurde. Und Sie sehen, wie es dann hier weniger wird. Also diese starken Ausschläge sind noch unter Spontanatmung und dann greift die Relaxierung und diese Pendelluftphänomene, also das Verschieben von Volumen auf dieser regionalen Ebene, nimmt hier ab, wird hier weniger mit dem Grad der Relaxierung, die hier in diesem Moment greift. Also, Patienten, die solche Signale zeigen in einem schweren ADS, das kann wirklich eine Indikation sein, dass wir sagen, Mensch, jetzt schädigen wir hier die Lunge so sehr, jetzt muss man diesen Patienten wirklich relaxieren. Das ist selten der Fall, aber das wäre für mich eine Indikation, solche Ausschläge, so ein Delta hier als Reverse-Triggering-Signal, würde ich davon ausgehen, dass das für die Lunge nicht gut sein kann. Also hier werden sie schwerlich synchronisieren können. Was sie können, ist versuchen, frühzeitig assistierend in der Frühphase, wenig Sedierung, Wake-up-Calls, den Patienten rausholen, sofern die Lunge nicht allzu sehr geschädigt ist, um da gar nicht erst hinzukommen. Nämlich tiefe Sedierung, reine kontrollierte Beatmung, wo sie solche Probleme letztlich sehen, die sie dann quasi nicht mehr anders handeln können. Ich fasse das nochmal zusammen. Also wir haben bei vielen Patienten eine eingeschränkte Interaktion zwischen Patient und Beatmungsgerät. Das wird unterschätzt, das Problem. Das heißt, wir müssen uns da diesen Druck- und Flusskurven wieder mehr widmen, mehr Zeit aufwenden. Das sind potenziell schädigende Ereignisse für die Lunge und für das Zwerchfell. Hat multiple Ursachen, das habe ich Ihnen zeigen können, was Interaktion angeht zwischen Patient und Beatmungsgerät. Und eine Lösung ist natürlich, dass wir überhaupt erstmal erkennen, also auch Beatmungsmodi bereit sind, das vielleicht zu erweitern, um mehr Verständnis zu erlangen. Das geht mit solchen modernen Sonden. Wir können Beatmungseinstellungen so adjustieren, dass wir zumindest einige Probleme beheben. Die Wahl des Beatmungsmodus spielt da schon eine Rolle und auch unser Sedierungskonzept im Alltag. Ganz, ganz selten ist vielleicht wirklich das Rausnehmen und das Unterdrücken solcher Reaktionen erforderlich. Wir haben das allenfalls bei ganz wenigen Fällen pro Jahr mal, dass wir es machen. Und was wir auch brauchen, ist Zeit. Zeit, sich am Patienten mit diesem Beatmungsgerät zu beschäftigen, weil so eine Adjustierung, da stehen Sie mal ruckzuck mal eine Viertelstunde, und in so einem modernen Alltag, wo Sie quasi auf Durchfluss gerade in operativen, intensivmedizinischen Bereichen achten, ist häufig genau diese Zeit nicht da. Also individualisierte Therapie, ein Stichwort, was häufig oder ein Terminus, der häufig quasi schon ermüdend genutzt wird, gilt gerade für die maschinelle Beatmung, um solche Interaktionsprobleme zwischen Patient und Beatmungsgerät quasi zu therapieren, zu behandeln und damit dafür zu sorgen, dass unser Patient gut und schnell von der Beatmung wegkommt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.